Kennt ihr Stoßgebete? Ich denke, kennt jeder, oder? Also ich denke, Stoßgebete, das kennen selbst Leute, die nicht so wirklich mit Gott leben. Irgendwie so ein intuitives, kurzes Gebet, vielleicht nur ein, zwei Worte oder ein, zwei Sätze in einer brenzlichen Situation. Das kennen wirklich viele, viele Leute, ob sie jetzt wirklich mit Gott leben oder nicht. Aber selbst wenn wir mit Gott leben, und dann kennen wir es doch oft, dass wir vielleicht durch so ein Stoßgebet, ja, wo uns Gott in einer schweren oder akuten Situation geholfen hat, dass wir dann so voll Lob für Gott sind, ja, uns richtig freuen, bei Gott bedanken und vielleicht auch irgendwie die Dinge mit Gott neu bedenken, vielleicht auch Dinge bereinigen, irgendwie wieder so neu belebt mit Gott leben. Kennt ihr das auch? Das ist irgendwie so ein, wie so eine kurze Initialzündung. Und dass wir wirklich wieder konsequenter mit ihm leben. Wenn wir so eine Gebetserhörung in der aktuellen Lage, in einer schwierigen Lage hatten. So war es auch bei dem Jona. Im heutigen Predigttext, wir kommen nämlich zu Jona Kapitel 2. Er wurde aus dem Meer gerettet und ist so voll Lob für Gott. Ja, und verspricht Gott Dinge, die er wieder halten will und bereinigt quasi wieder so sein Leben. Und das ist meine Hoffnung auch für euch heute und für mich, dass wir das gemeinsam durch diese Predigt jetzt auch tun, durch Gottes Wort in Jona Kapitel 2. Das will ich uns vorlesen. Wir hatten ja bisher die Geschichte, dass Jona abhaut vor Gott, dass ins Meer geworfen wird. Und jetzt, quasi im Meer war er jetzt seit der letzten Predigt. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 2. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach: Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Scheol schrie ich um Hilfe, du hörtest meine Stimme. Und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere und Strömung umgab mich. Alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Wasser umfing mich bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich, Seetang schlang sich um mein Haupt, zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erderiegel war hinter mir auf ewig verschlossen, da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die, die nicht die Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Und der Herr befahl dem Fisch und der spie Jona auf das trockene Land aus. So. Und er spie Jona auf das trockene Land aus. Es geht in diesem zweiten Kapitel vom Jona um Gottes gnädige Rettung und Jonas Buße und Lob. Gottes gnädige Rettung und Jonas Buße und Lob. Und es sind eigentlich so 3 kurze Punkte, die uns dieser Text hier sagt. Gott hilft, Jona dankt, Gott rettet. Gott hilft, Jona dankt, Gott rettet. Ich will aber noch mal beten, bevor wir uns diese Punkte anschauen. Vater, deine Hilfe, die wollen wir jetzt sehen, wollen dir auch dafür danken. Und ich bitte, dass du jetzt durch dein Wort das auch in uns bewirkst, dass wir auch so verändert werden, dass wir immer in allen Dingen zu dir kommen, dass wir zu dir beten, dass wir dann auch dich loben weil du ein Gott bist, der hilft. Das schenk du uns bitte und lass uns ja auch deinen herrlichen Herrn Jesus jetzt sehen, den Propheten Jona, und dich auch darüber loben. Wirk bitte durch deinen Geist an uns. Danke dir dafür. Amen. Der Jona hatte ja von Gott den Auftrag bekommen, nach Ninive zu den Erzfeinden Israels zu gehen und sie zu warnen, dass Gott sie bald zerstören wird. Aber der Jona wollte nicht, weil er wusste, dass dann die Assyrer umkehren werden zu Gott. Und wenn die umkehren zu Gott, dann wird Gott sie verschonen. Und das gönnte er seinen Erzfeinden nicht. Diese Gnade, die wollte er nicht für die Feinde haben. Die wollte er nur für sich und seinen Volk haben. Und deswegen flieht er auf ein Schiff. Trotz seiner Flucht und seinem offensichtlichen Gehorsam zeigt sich Gott ihm aber in seiner Gnade, ihm und auch diesen Matrosen auf dem Schiff durch einen gewaltigen Sturm. Und Jona musste doch das tun, was er nicht wollte. Er musste den Heiden predigen. Genau das, was er nicht wollte. Er musste vor diesen Matrosen predigen und die sind zu Gott umgekehrt. Was sehen wir da dran? Gott ist ein allmächtiger Gott. Ein Gott, der alles unter Kontrolle hat. Ein Gott, der überall da ist, nicht nur in Israel, nein, auch auf dem weiten Meer. Ein allmächtiger Gott, vor dessen Angesicht. Ja, und wir haben es letztes Mal schon mal kurz angeschaut. Ja, sein, Gottes Angesicht, das bedeutet ja auch seine Zuwendung, seine Gnade. Ja, vor diesem Angesicht, da kann ein Kind Gottes nicht fliehen, weil Gott einfach überall da ist und alle Macht hat. Ja, auch wenn der Jona das versucht, vor Gottes Zuwendung, vor seiner Gnade zu fliehen, das geht nicht. Gott erweist sich hier als der wahre, als der alleinige Gott. Und das sehen dann auch die gottlosen Matrosen. Aber Gott ist ein gnädiger Gott. Ja? Ein Gott, der jetzt nicht auf seinen Propheten reinschlägt, weil der so offensichtlich rebelliert hat, sondern der jetzt seinen Propheten erzieht, auch wenn das bedeutet, dass er über Bord geworfen werden muss, was sicherlich keine angenehme Erfahrung war. Ja? Er musste über Bord geworfen werden, sodass dieser gewaltige Sturm sich beruhigt. Und jetzt zeigt Gott in diesem Ganzen, zeigt er seine Gnade auf. Ja? Er zeigt diese Gnade an den Matrosen, aber auch an Jona. Ja, diese Gnade, die der Jona den Niniviten nicht gegönnt hat, die zeigt Gott jetzt dem Jona persönlich nochmal auf, ja, sodass der auch wieder versteht, was bedeutet denn Gnade, weil er braucht diese Gnade sehr dringend. Und die kriegt er jetzt in einem Bild verdeutlicht. Denn jetzt rettet Gott Jona aus dieser hoffnungslosen Lage, in die er sich selber gebracht hat, aber zeigt damit auch diesen Matrosen die gute Botschaft. Er zeigt ihnen das Evangelium, nämlich einer gibt sein Leben für die anderen hin. Ja, der Jona gibt sein Leben hin für diese Matrosen, dass die überleben. Ja, denn eigentlich hätte ja das ein ganz sicheres Todesurteil für den Jona bedeutet, auf dem offenen Meer, in einem Sturm, keine Chance. Aber so wird Gottes Zorn abgewendet, dass der eine sein Leben hingibt für die anderen. Ja, das, was die aus ihren eigenen Werken nicht geschafft haben, es heißt explizit, sie haben sich noch mehr angestrengt zu rudern, aber haben es einfach nicht geschafft. Ihre eigenen Werke haben nicht ausgereicht. Das, was sie nicht geschafft haben, das ging durch die stellvertretende Sühne, durch den einen, der sich für sie hingegeben hat. Wo wir in Jona dann dieses herrliche Bild Jesu haben. Das herrliche Bild vom Kreuz, wie Christus am Kreuz für uns den Zorn Gottes wegnimmt, indem der Herr Jesus sich in den Sturm des Zornes Gottes reinbegibt. Das, was unser Tun nicht schafft, trotz aller Anstrengungen, hat er erreicht. Christus am Kreuz, bildlich dargestellt durch den Propheten Jona. Das haben wir bisher gesehen und können jetzt einsteigen in den Vers 1, Gott hilft. Das heißt dann einfach nur, als Jona dann ins Meer geworfen wurde, und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen, und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Gott rettet jetzt seinen Propheten, denn dieser Sturm, der kam, das war kein Gericht, das war eine gnädige Erziehungsmaßnahme Gottes. Ja, die Rettung, die Gott jetzt an dem Jona geschehen lässt, die war durch einen großen Fisch, heißt es hier. Ja, Gott, der macht wirklich keine halben Sachen. Ja, dieser Fisch, der war schon in Gottes gutem Timing, in Gottes Vorsehung war der parat. Der war genau am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Selbst in diesem großen Sturm, wo vielleicht für so einen Fisch auch nicht ganz angenehm ist, wenn da die Wellen über den hinwegrollen. Er war genau da, wo Jona über Bord geworfen wurde und wartete nur. Ja, zu dieser ganzen Thematik hat der Prediger Spurgeon, Charles Spurgeon, mal gesagt, in Gottes Vorsehungen hat er sogar das Schneckenpaar rechtzeitig losgeschickt, sodass sie zur rechten Zeit in die Arche von Noah kamen. Also das ist ein gutes Timing. Ja, wirklich ein gutes Management, das hier Gott hat, dass er alles zur rechten Zeit macht und tut oder wie in der Sprache von Jona bestellt. Ja, das heißt ja hier, der Herr bestellte einen Fisch. Wir sehen noch mehrere Bestellungen im Buch Jona. Also alles gehorcht Gott. Und dann können wir dann dran sehen, dass Gott das alles auch so gut und rechtzeitig macht. Gott plant gut, Gott hat die Dinge in der Hand und wir können ihm wirklich vertrauen. Er hat die Dinge zur rechten Zeit gut in seiner Hand. Wir können ihm da vertrauen. Er herrscht auch über alles, alles gehorcht ihm. Ja? Er hat alles lenken in seiner Hand. Wir haben ja schon jetzt so 2 Bestellungen eigentlich gesehen, die Gott aufgegeben hat im Buch Jona. Nämlich das erste war dieser große Sturm, der von Gott kam, und jetzt auch noch der große Fisch, wo wir auch sehen, das gehorcht Gott einfach. Gott sagt Sturm, kommt Sturm, Fisch, hier kommt der Fisch. Alles gehorcht Gott. Das Einzige, was Gott nicht gehorcht, das sind wir Menschen. Aber auch wir werden sehen, auch sein Prophet wird ihm noch gehorchen, weil alles gehorcht Gott. Und es darf auch uns wirklich ein Trost sein. Er hat unser Leben in der Hand. Und wenn wir sein Kind sind, dann hat er es auch in der Hand, dass wir ihm gehorchen werden. Ja, wenn wir vielleicht auch mit irgendeiner Sünde oder so zu tun und zu kämpfen haben, er hat auch da die Macht drüber. Alles gehorcht ihm. Und wir können ihm da vertrauen. Gott schenkt es jetzt so, dass der Jona 3 Tage im Fischbauch überlebt und da drin sogar beten kann, also jetzt nicht irgendwie dann bewusstlos war. Wegen dieser, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, wunderbaren Rettung wurde das Jona-Buch ja ab und zu schon als Märchen angesehen und auch viel über diesen Fisch diskutiert, ob das überhaupt sein kann und was für ein Fisch und was auch immer. Doch ich glaube daran, dass es genauso war, wie es hier steht, aus einem einfachen Grund, weil Gottes Wort mir das sagt. Ja? Und dann brauche ich es nicht erst bewiesen zu haben und ich will das auch gar nicht lang machen. Weil wenn ich euch jetzt alles, das Ganze im naturwissenschaftlichen Sinn beweisen würde, dann würde ich an der Aussage dieses Textes vorbeigehen. Weil dieses Wunder mit dem Fisch, das ist gar nicht die Hauptaussage dieses Textes. Ja, dieses Wunder kommt nur in Vers 1 und in Vers 11 kurz vor. Ja, Gott bestellt einen Fisch, der verschlingt Jona und zum Schluss befiehlt Gott wieder, dass ausgespuckt wird und fertig. Die Hauptaussage von Kapitel 2 ist nicht das Wunder mit dem Fisch. Und deswegen will ich es auch gar nicht lang davon haben, weil so ein Wunder ist eine Kleinigkeit für Gott. Ja, da muss er gar nicht jetzt irgendwie mehr dazu schreiben. Es ist eine Kleinigkeit. Und trotzdem, ich will kurz was dazu sagen, ja, falls man vielleicht da mal an einen Kritiker gerät, dass man jetzt dann vielleicht auch nicht ganz aus der Bahn geworfen wird. Vermutlich war dieser Fisch ein Pottwal oder ein Walhai, ja, oder sowas ähnliches. Ja, was es ziemlich sicher nicht war, auch wenn es meistens ja irgendwie so für den Kinderbüchern gezeichnet wird, weil es so der größte Fisch ist, den wir kennen, ein Blauwal. Ja, da müsst ihr meinen, ja, der muss ja riesig, 30 Meter lang, das Viech, da muss es ja eigentlich Platz haben in dem. Aber bei einem Blauwal, da ist der Schlund zu klein, da würde der Mensch nicht durchpassen. Also der war es ziemlich sicher nicht, sondern entweder ein Pottwal oder ein Walhai oder sowas ähnliches. Ja, im Vergleich zu anderen großen Fischen ist ihr Rachen auch groß genug, dass da ein Mensch oder sogar noch was Größeres am Stück durchpasst. Und in ihrem Bauch kann man sogar 2 bis 3 Tage lang überleben. Da hat es genügend Luft. Die Magensäure ist nicht ganz so aggressiv wie bei anderen. Das größte Problem ist eigentlich die Hitze. Da hat es 40 bis 42 Grad. Also ich sag mal, 3 Tage und 3 Nächte am Stück, so wie letzten Sommer. Genau, aber das halt Tag und Nacht und nicht nur in der heißesten Mittagszeit. Also auf jeden Fall jetzt nicht gerade angenehm da drin. Es gibt sogar ein paar wenige belegte Geschichten von überlebenden Verschluckten. Ja, zum Beispiel verlor im Februar 1891 der Walfänger Star of the East bei einem Pottwalfang 2 Matrosen und sind irgendwie über Bord gegangen. Wahrscheinlich hat er zu arg gezappelt, ich weiß es nicht. Als man den aber dann doch gefangen hat, diesen Pottwal, am nächsten Tag dann aufgeschnitten hat, da kam ein bewusstloser, aber lebender Matrose heraus. Zumindest berichtet es uns so die Encyclopædia Britannica. Und trotzdem, auch wenn das theoretisch möglich ist, es ist und bleibt ein Wunder Gottes. Ja, sowas. Auf jeden Fall. Gott hilft. In Vers 2 bis 10 sehen wir uns Gott, Jona dankt. Es beginnt damit, und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach. Der Jona, der sieht es jetzt als ein Wunder Gottes und erkennt darin die Gnade Gottes. Ja, obwohl er noch in dem Fischbauch ist. Ja, für ihn war das jetzt nicht, oh, da kommt irgendwie ein schlimmer Hai, der will mich fressen oder was auch immer. Er erkennt schon in dieser ganzen Geschichte, dass er da verschluckt wird, erkennt er Gottes Gnade, dass das jetzt von Gott gewirkt war. Und obwohl er jetzt so geografisch den tiefsten Punkt erreicht hat, ja, in seiner absteigenden Karriereleiter, also er kommt ja eigentlich so aus dem Hochland von Israel, ist dann aber auf der Flucht vor Gott runter an die Küste gegangen, ja, an den Hafen. Vom Hafen aus, sagen wir also von Null aus, ist er wirklich noch in den Schiffsbau runter, unter dem Meeresspiegel. Davon haben sie ihn ins Meer geworfen und jetzt noch im Fisch, der sicherlich noch mal tiefer schwimmt. Er hat wirklich so den Tiefpunkt erreicht, aber genau da lobt er jetzt Gott. Aus dem Fischbau heraus für seine Rettung. Wir haben hier den Lobpsalm Jonas. In Vers 2 bis 10, der Lobpsalm Jonas. Und in diesem Lobpsalm, da sehen wir 2 Gebete. Der Jona, er dankt aus dem Fischbauch heraus, dass Gott ihm auf sein sicherlich Stoßgebet im Meer erhört hat. Ja, also wir lesen hier in diesem Gebet, dass er, wo er ins Meer geworfen wurde, ein Stoßgebet zu Gott geschickt hat. Gott hat es erhört und jetzt dankt der Jona ihm nachdem er eigentlich dann verschlungen war vom Fisch. Dankt Jona Gott dafür. In Vers 3 bis Vers 8, da betet Jona eigentlich öfters das Gleiche. Ja, das ist immer so, wie oft dann in der hebräischen Poesie, wie wir auch oft in den Psalmen lesen oder in der Weisheitsliteratur, ist das alles so in Parallelismen ausgedrückt, also öfters das Gleiche gesagt. Ja, wenn bei uns Lieder geschrieben werden, dann sind die oftmals reimen die sich. Ja, die Hebräer, die haben nicht gereimt, sondern die haben halt Parallelismen geschrieben. Das war denen so ihre lyrische Form. Und eigentlich drückt er öfters das Gleiche aus und sagt sowas ungefähr wie: Ich sank in die Tiefe des Meeres hinab. Ja, er konnte ziemlich sicher, wie damals die meisten in Israel, nicht schwimmen. Und selbst wenn, waren riesige Wellen, hätte ihm nichts gebracht. Also ich sank hinab, hatte menschlich keine Hoffnung mehr zu überleben, aber da rief ich zu dir, Gott, und du halfst mir. Das ist ein oft wiederholtes Muster im Buch Jona. Jemand ruft zu Gott, und Gott hört, er erhört ihn. Ruft mich an in der Not, so will ich euch retten und du sollst mich preisen. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Das sehen wir im Buch Jona sehr oft verdeutlicht. In Vers 3 haben wir die Einleitung des Gebets, auch ein Parallelismus. Jona sagt: Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Scheol schrie ich um Hilfe, du hörtest meine Stimme. Also auch zweimal eigentlich das Gleiche, nur noch mal ein bisschen ergänzender gesagt. Und jetzt haben wir hier zwei Beschreibungen. Ja, einmal in Vers 4 und Vers 5 haben wir die erste Beschreibung von dem, wie Gott dem Jona geholfen hat. In Vers 4 und 5 heißt es: Und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere, und Strömung umgab mich. Alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich: Verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Wir haben in Vers 4... Also in dieser ersten Beschreibung jetzt haben wir in Vers 4 diese zwei parallelen Beschreibungen von seiner Situation. Er sagt am Anfang, dass er in die Tiefe geworfen wurde, in das Herz der Meere, also tief runter. Und was hat sich dann daraus ergeben? Alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin und Strömung umgab mich, heißt es davor. Strömung, Wogen und Wellen. Aber was macht er dann? Vers 5 ist dann die Reaktion darauf. Er merkt jetzt Gottes Tun, als er da hinabsinkt in das Meer und weiß auch um Gottes Gnade. Also er merkt, dass das von Gott kam, dass er über Bord geworfen wurde und jetzt eigentlich ins Meer hinabsinkt. Das ist Gottes Wirken. So wollte das jetzt Gott. Ja, und ich sage mal auch die Folge von seinem Ungehorsam. Er merkt darin Gottes Tun. Er sagt ja: Deine Wogen gingen über. Du hattest mich hinabgeworfen. Er merkt ja, dass das von Gott ist. Aber was weiß der Jona auch? Er weiß trotzdem noch um Gottes Gnade. Er weiß, dass er wieder in Gottes Gegenwart kommen darf, in seinen Tempel. Ja, dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Der Jona hat trotz seiner Sünde hier Heilsgewissheit. Er weiß, dass er Gott wieder sehen darf. Auch wenn er hier, oder ich sage mal so, auch wenn er einfach die letzten Tage nur ungehorsam war. Und jetzt noch, ich sag mal so, scheinbar ein Gericht Gottes erfährt, wo Gott wirklich, also es ist nicht so, es ist eine gnädige Erziehung, aber nach außen hin könnte es schon auf jeden Fall so aussehen: Okay, ich habe was falsch gemacht, Jetzt werde ich in ein Meer geworfen. Gott ist zornig und wütet richtig gegen mich. Und Jona erkennt darin auch, ja, das kommt von Gott. Aber er hat trotzdem diese Gewissheit, ich werde wieder in Gottes Gegenwart sein. Er weiß, seine Sünden, die sind trotzdem schon bezahlt. Er hat eine Gewissheit des Heils, dass er zu Gott kommen darf. Die zweite ähnliche Beschreibung ist in Vers 6 und Vers 7. Wasser umfing mich bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich, Seetang schlang sich um mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erderiegel war hinter mir verschlossen auf ewig. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr mein Gott. Wieder wie bei der ersten Beschreibung haben wir am Anfang, das ist Vers 6 und noch der erste Teil von Vers 7, haben wir wieder diese zwei parallelen Beschreibungen von seiner Situation. Hier sagt er jetzt, Wasser umschlang ihn, Wasser umfing ihn, Tiefe umschloss ihn. Also wieder diese zwei gleichen Dinge. Und dann genauso Seetang und Meeresgrund oder die Gründe der Berge, also wirklich ganz unten, wo sich dann jetzt schon wieder unten im Meer auch manche Erhebungen quasi aus am Meeresgrund sind. Bis dahin ging er hinab. Aber, oder sagt dann sogar, oder erkennt wieder Gottes Wirken darin hinter und sagt dann in Vers 7, dass Gott hinter ihm zugeschlossen hat auf ewig. Also es sieht wirklich keine Überlebenschance eigentlich mehr. Und trotzdem, da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr mein Gott. Also trotzdem sieht er auch Gottes Hilfe da drin. Und so sagt er eigentlich zweimal das Gleiche, einfach nur mit Ergänzungen, um Gottes Hilfe aufzuzeigen in dieser verzweifelten Lage, aus der er nicht gedacht hat, dass er lebend wieder rauskommt. Er dachte, er stirbt jetzt hier, aber steht dann trotzdem vor Gott, weil er ein Kind Gottes ist, weil seine Sünden in Christus vergeben sind. Und Vers 8 ist dann so eine abschließende Zusammenfassung. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Also in seinem Problem, da betet er zu Gott und Gott hört. Und auch wenn der Jona jetzt erst dachte, dass er vor Gottes Augen verstoßen ist, wie es in Vers 5 heißt, und es hat er sich ja selber zuzuschreiben gehabt, ja, es war ja sein eigenes Verschulden durch seine Flucht vor Gott. Trotzdem hat er zu Gott gerufen, weil er wusste, dass Gott diesen Sturm geschickt hat, dass Gott ihn über Bord geworfen hat. Diese Matrosen waren dann nur die Vollstrecker, es war Gottes Auftrag, das wusste er als Prophet genau. Aber was wusste er auch? Wenn Gott das gemacht hat, wenn es Gottes Sache ist, an seinem Kind, an ihm, dann gibt es auch Hoffnung. Denn Gott ist ein gnädiger Gott. Ja, wie bei dem David, der mal eine Volkszählung gemacht hat, und zwar aus einem sündigen Verlangen heraus zu wissen, wie stark ist er denn als König durch seine Armee, wo er nicht mehr auf Gottes Stärke vertraut hat, sondern auf die Stärke seiner Armee vertrauen wollte und diese Zählung gemacht hat. Und Gott ihm dann eine Strafe vorlegt oder drei Strafen vorlegt und er darf sich raussuchen. Er sucht nicht raus, sondern was sagt er? Lass uns doch in die Hand des Herrn fallen und nicht in Menschenhand, denn seine Erbarmungen sind groß. Ja, Gottes Erbarmungen sind groß. Und so wusste auch der Jona, wenn ich in Gottes Hand falle, wenn es alles von ihm kommt, dann werde ich wieder hinblicken zu deinem Tempel. Ja, Gott hat ihm seine Gnade bewahrt. Und er wird jetzt trotz seinem sicheren Todesurteil, wird er in Gottes Gegenwart bleiben. Weil dafür steht ja der Tempel. Dort, wo Gott besonders ist, Gottes Gegenwart. Dort wird er hinkommen, in Gottes himmlischen Tempel. Und das erkannte der Jona jetzt auch und tat im Meer und dann auch eben im Bauch des Fisches, tat er auch Buße über seine Flucht. Er hat seine Sünde wirklich erkannt und sagt es auch Gott. Es gibt nämlich wirklich keinen Ort, wo man nicht beten könnte, wo man auch nicht Buße tun könnte. Ja? Nicht im Fischbauch, nicht irgendwo auf dem Meer. Es gibt keinen Ort, wo man nicht beten könnte. In Vers 10 gibt er dann auch Gott ein Versprechen. Er sagt, was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Ja, wahrscheinlich hat er Gott versprochen, wenn du mich hier rausholst, ich werde nach Ninive gehen. Und er gesagt, ich werde das auch tun. Jetzt, als er dann im Fischbauch war, konnte er auch mit Sicherheit sagen, dass er das tun wird, weil er wusste schon, dass es Gottes Rettung, dass jetzt nicht dann, dass dieser Fisch dann sein Ende bedeutet. Das ist Gottes Rettung und er wird es jetzt erfüllen, weil bei Gott Rettung ist. Wo gehst du hin mit deinen Problemen? Jona hatte wirklich ein großes Problem. An wen wendest du dich? In Leid, in Sorge, in Krankheit? Mal egal, ob du diese Dinge jetzt selbst verschuldet hast oder auch nicht. Ja, die meisten Krankheiten verschulden wir nicht selber. Das ist einfach so in dieser gefallenen Welt. Aber manche Folgen von falschen Entscheidungen, die wir treffen, die haben wir trotzdem in unserem Leben. Aber wo wenden wir uns dann hin? Als wir immer ganz klar wussten, Gott wollte hier eigentlich was anderes in dieser Situation und ich habe falsch gehandelt, wo gehst du hin? Gehst du zu dem Gott, gegen den du gerade gehandelt hast? Hast du dieses Vertrauen? Geschwister, ich kann euch eins sagen. Er ist ein gnädiger Gott und er hört deine Probleme. Egal von wo aus. Ja? Gott ist selbst im tiefsten Meer. Und egal in welcher Situation. Jona, er war am Rande des Todes. Ja, in Psalm 139 heißt es, wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich in den Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Scheol, also im Totenreich. Siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Egal ob am Ende der Welt oder im Tod, Gott ist da. Ja, in Vers 5 betet der Jona, von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Er ist da, überall. Ja, du kannst von überall und in jeder Situation zu ihm beten. Wenn du sein Kind bist, vertrau ihm da. Er ist gut zu allen, die zu Christus gehören. Vertrau ihm. Und geh mit deinen Problemen zu ihm. Der Jona hat es getan und er dankt jetzt auch Gott dafür und will Gott mit seiner Stimme loben, sagt er hier. In Psalm 50, Vers 50, dieser nochmal Telefonnummer Gottes, heißt er, rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich retten und du wirst mich preisen. Das tat der Jona jetzt. Und schaut mal, wann er Gott lobt. Im Fischbauch. Ja, nicht als er dann wieder am Land war oder so. Im Fischbauch hat er Gott gelobt, auch wenn er noch nicht vollständig gerettet war. Lobe ihn, auch wenn du noch mitten in dieser schlimmen Situation steckst. Lob ihn dafür schon, dass er dir hilft, wenn du sein Kind bist. Lob ihn. Gottes Rettung, die lässt den Jona jubeln. Denn nur bei dem Herrn ist Rettung, heißt in Vers 10. Und das hat sie nicht geändert. Das zeigt uns Jesus auf, dass nur im Herrn Rettung ist. Ja, denn genau das bedeutet ja der Name Jesus. Jahwe ist Rettung. Das ist letztlich das, was hier in Vers 10 steht. Bei Jahwe ist Rettung. Im hebräischen Original hier in Vers 10 steht somit auch der Name Jesu drin. Ja, da steht drin, Yeshua ta la Yahweh. Bei Yahweh ist Rettung. Yeshua, der Name Jesu. Er steht hier im Buch Jona drin. Er ist unser wahrer Retter, in dem wirklich Rettung ist. In unseren Problemen hier in dieser Welt, aber noch viel mehr in Bezug auf die Ewigkeit, rettet er uns vor dem Gericht Gottes. Und deswegen sagt uns Hebräer 13, Vers 5, lasst uns durch ihn, Gott, stets ein Opfer des Lobes bringen. Das bedeutet, ihn zu bekennen mit dem Mund. Lasst uns Gott ein Lob, ein Opfer des Lobes bringen. Und noch drittens und letztens, Vers 11, Gott rettet. Und der Herr befahl dem Fisch und der spie Jona auf das trockene Land aus. Ja, die Rettung war jetzt ganz da. Jona war quasi wieder auferstanden von dem sicheren Tod. Und auch hier, ja, wie in vielen, wir haben es uns schon in Kapitel 1 gesehen, wir sehen es jetzt auch hier noch in Kapitel 2, da zeichnet uns Jona bildhaft Jesu Leben vor Augen. Ja, Jesu Erlösungstat zeichnet er uns hier bildhaft vor Augen. Der Jesus nimmt auch Bezug darauf. Dürft mal mit mir Matthäus 12 aufschlagen, Vers 38 bis 40. Matthäus 12, 38 bis 40 nimmt der Herr Jesus auch Bezug darauf, dass Jona eine Vorschattung auf ihn ist. Das heißt hier, es antworteten ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er, Jesus, aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Jona war 3 Tage im Meer und im Fischbauch und es sieht ja eigentlich fast aus, oder er selber sieht es eigentlich wie sein Tod am Anfang, ja, als er da ins Meer runter sinkt. Sagt er in Vers 3, der Schoß des Scheols umschloss mich. Ja? Also das ist der Scheol, das ist Totenreich. Er stirbt jetzt hier, sagt er. Aber er ist es nicht wirklich. Aber Jesus Christus ist wirklich gestorben für unsere Sünden. Und wie Jona hier jetzt wieder ausgespuckt wurde auf das Land und wieder, ja, wie scheinbar aus dem Toten auferstanden ist, so ist Jesus wirklich aus den Toten auferstanden, weil der Tod ihn gar nicht halten konnte. Und deswegen sagt er von sich selbst, dass mehr als Jona hier ist. Er ist der größere Jona, der eigentliche, der auferstanden ist. Er ist der wirkliche Retter. Das Fischwunder von Jona, ja, das war groß. Aber Jesu Auferstehung, die übertrifft alles. Er war wirklich tot und stand auch wirklich von den Toten auf, nicht nur sprichwörtlich. Er ist mächtig zu retten. Bei Jesus ist die Rettung. Bei dem Herrn ist die Rettung. Gott hatte dem Jona vergeben aus reiner Gnade und dies soll er jetzt auch an Ninive predigen. Dafür hat Gott den Jona wieder an die Ausgangslage irgendwo an den Strand gebracht durch den Fisch und hat somit erstmal sein Ziel erreicht und Jona durch Gnade zurückgeführt auf den richtigen Weg. Lässt du auch Gottes Erziehung zu? Lässt du dich belehren? Willst du nach seinem Willen, den er uns in seinem Wort gezeigt hat, auch leben? Bist du auch so von der Gnade angetrieben, wie sie jetzt erstmal der Jona war? Ja, dass er jetzt erstmal euphorisch war, nachdem Gott seinen ja, verzweifeltes Stoßgebet und auch nachher längeres Gebet im Fischbauch erhört hatte. Wenn du so auch von der Gnade angetrieben bist, dann müssen es jetzt auch andere hören von dieser Gnade. Gott hatte das jetzt, Jona hatte das Gott versprochen und wollte dieses Versprechen jetzt auch erfüllen, nachdem er gerettet war. Ich fasse nochmal kurz zusammen zum Schluss. Gott erzieht uns, wie auch den Jona, sodass er jetzt doch geht und den Heiden predigen will. Lass du dich auch so erziehen. Lass du dich auch so reinigen und wieder konsequent für ihn leben, wie es bei dem Jona der Fall war. Und schau dir dann immer wieder Gottes Rettung an, ja, durch dir, dir seine Gnade auch zeigt. Und lob ihn dann auch dafür, wie es hier der Jona in seinem Psalm gemacht hat. Vor allem für dies, alles, was er dir in Christus getan hat und geschenkt hat, den er auch wieder auferweckt hat, wie hier den Jona. Und dann lebt wirklich radikal für ihn allein, für seine Ziele allein, egal ob manche das übertrieben finden oder nicht, lebt für ihn. Immer mit dieser Gnade im Blick, die er dir geschenkt hat, durch die der Jona hier auch gelernt hat. Und deswegen merkt ihr diese Gnadenerweise diese Rettungen Gottes. Und denk auch immer wieder an solche Rettungen. Ja, wie er dich früher gerettet hat, dass du dadurch auch wieder neu motiviert wirst und in Zuversicht dann auch zu ihm kommst, wenn du wieder in Not bist. Er ist der Retter in der Not und er erhört Gebet, auch in der auswegslosesten Lage. Ich will ihm noch dafür danken. Vater, vielen Dank, dass bei dir wirklich Rettung ist, dass wir zu dir kommen können, jeder unserer in allen unseren Problemen. Und dass du auch für unser größtes Problem gesorgt hast, durch Jesus Sühne für uns und auch seine Auferstehung. Danke dir dafür. Amen.